Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es darum, wie wir unserer Arbeit mehr Sinn geben können. Und zwar in zwei Richtungen. Einmal, was können Unternehmen tun, damit sie ihrer Arbeit und dem, was sie herstellen oder was sie anbieten, mehr Sinn geben. Und es geht auch auf menschlicher, also auf unserer aller Ebene, darum, wie wir der Arbeit, in der wir übrigens wahnsinnig viel Zeit verbringen in unserem Leben, einen Wert geben, der uns erfüllt und der uns gesellschaftlich irgendwie gut verbindet. Und ich freue mich sehr, das mit einer Frau besprechen zu dürfen, die sich schon sehr, sehr lange genau damit beschäftigt, wie es diese Transformation, ein strapazierter Begriff, wie die gut gelingen kann. Sie ist im Vorstand der Genossenschaft Dwarfs and Giants. Dwarfs and Giants. Ich habe ja gesagt, ich kann das nicht. Das heißt Zwerge und Riesen oder Zwerginnen und Riesinnen. Das ist eine Organisation, die Menschen und Firmen eben in dieser Umgestaltung zur Seite steht. Und zwar sehr, sehr breit gefächert von frischen Startups bis zu großen Stahlunternehmen. Und ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Anna Wohlesser.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da bin.
Liebe Anna, lass uns gleich quasi ins kalte Wasser springen. Die Wirtschaft, wie sie vielleicht unsere Eltern auch noch erlebt haben, mit da wächst was, das bringt für alle mehr Wohlstand und das ist ein niemals enden wollender Prozess. Das ist irgendwie in der Form vorbei. Das lesen und hören und sehen wir jeden Tag, wenn wir uns die Nachrichten anschauen. Und man spürt da große Verzweiflung, weil der Gedanke da ist, das müsste doch einfach wieder startbar sein. Und andererseits, wenn man jetzt von dieser Ebene mal weggeht, das, was ja trotzdem immer bleibt, ist, wir werden was tun, womit wir Geld verdienen, damit wir unser Leben finanzieren können. Und wir werden diese Güter und Dienstleistungen mit einer gewissen Wertigkeit ausstatten. Das ist sozusagen egal, was Trump macht oder China macht, das wird sozusagen zu unserem Leben gehören, ist auch ein bisschen besser überblickbar. Aber zur großen Klammer vielleicht am Anfang, wenn das Alte nicht mehr geht, wie macht man es denn besser für die Zukunft? Was sind denn deine Erfahrungswerte dazu?
Genau, gleich einmal die kleinen Themen zu Beginn. Die Welt verändert sich auf eine Art und Weise, die nicht mehr negierbar ist. Ja, also du hast es eh schon angesprochen und Unternehmen und Organisationen merken das natürlich. Die merken, wenn wir einfach so machen, wie wir die letzten Jahre gemacht haben und quasi das, was wir in der Vergangenheit getan haben, einfach auf die Zukunft projizieren, dann kommen wir nicht mehr weit. Vielleicht noch ein paar Jahre, vielleicht geht sich das auch noch aus. Da gibt es natürlich Sektoren, die davon mehr betroffen sind und Sektoren, die davon weniger betroffen sind. Aber diese große Frage von, wie sind wir denn zukunftsfähig auch noch für die nächste Generation, das beschäftigt viele Organisationen und da stellen sich jetzt neue Fragen.
Und genau bei diesen Fragen, da kommt ja ihr ins Spiel. Also vielleicht machen wir es konkret, mit welchen Ideen oder mit welchen Sorgen oder Ängsten oder Needs kommen denn Unternehmen zu euch oder wie stoßen die denn auf euch?
Sie stoßen auf uns über Mundpropaganda und Empfehlungen tatsächlich ganz viel, weil wir arbeiten hauptsächlich mit Entscheider und Entscheiderinnen. Und Menschen, die in solchen Positionen sind, wählen sehr gut aus, mit wem sie zusammenarbeiten und wem sie auch vertrauen, weil sie auch eine große Verantwortung für ihre jeweiligen Unternehmen haben, für ihre Organisationen haben. Das heißt, wir werden tatsächlich oft empfohlen. Manchmal sprechen uns auch Organisationen einfach an. Genau, und die Dinge, die beschäftigen, sind einerseits sehr unterschiedlich je nach Unternehmen, aber auch ähnlich. Und das, was ich angesprochen habe, also gerade wenn wir zum Beispiel mit Familienunternehmen arbeiten, ist diese Frage von, wie bringe ich denn das Unternehmen gut in die nächste Generation, somit eine der wichtigsten Fragen, die beschäftigen. Es gibt wahrscheinlich so zwei grobe Arten. Die einen haben eher diffuse Probleme und sagen, irgendwas passt nicht. Wir merken, es braucht was. Und dann sagen sie vielleicht Führung oder Strategie, aber sind oft diffus in dem, was sie gerade beschäftigt. Und da ist dann unser erster Schritt, und das ist sowieso unser Schritt, immer eine Diagnosephase. Mhm. Je nachdem, wie groß die Themen sind oder wie groß das Problem ist, dass sie beginnen zu skizzieren, sind das eben mehr oder weniger Interviews. Und dann handeln wir uns so heran, um herauszufinden, okay, was ist denn so ein erster guter Interventionsschritt, um das Problem oder die Fragestellung, die die Unternehmen beschäftigen, auch dem einen Schritt näher zu kommen. Wir sind relativ breit aufgestellt, weil wir eben auf Gesamttransformation von Organisationen spezialisiert sind. Das heißt, wir können was anbieten zum Thema Führungskräfteentwicklung, zum Thema Strategieentwicklung, zum Thema Konflikte und sind da einfach auch drinnen. Das heißt, das ist so die eine Art von Organisationen. Mhm. Und die andere Art von Unternehmen kommen oft ganz und sehr konkret, weil wir ja auf alternative Organisationsformen auch spezialisiert sind. Das heißt, die Frage, was ist, wenn ich nicht klassisch hierarchisch führen will, weil ich merke, das ist nicht das, was mich in der Zukunft weiterbringen will. Das ist super für stabile Kontexte, aber unser Kontext ist nicht mehr stabil. Und ich glaube auch nicht an Basisdemokratie. Wir sitzen alle im Kreis und stimmen im Konsens darüber ab, ob wir eine neue Kaffeemaschine brauchen. Da gibt es auch viele gute Beispiele, genau. Was ist denn da so ein dritter, vierter Weg? Und da haben wir viel erprobt und experimentiert und können auch ganz konkret Dinge anbieten.
Also Anna, vielleicht können wir ein bisschen konkret hineingehen, was denn die Anwendungsfelder sind. Und ich habe eh am Anfang schon gesagt, und du hast es auch jetzt gerade gesagt, ihr seid sehr divers aufgestellt, nämlich was sozusagen die Herangehensweise ist, aber vor allem auch, was die Betriebe sind. Und ich habe in den letzten Wochen öfter auch bei dir auf LinkedIn gesehen, ihr habt das Magdas Hotel sozusagen in der Beratung. Für alle, die das nicht wissen, das ist sozusagen ein Social Business, würde ich jetzt mal sagen, mhm. Hat sich im Zuge der Geflüchtetenkrise 2015 entwickelt und soll sozusagen ein Hub sein für Menschen mit Migrationsgeschichte. Also ist ein Hotel, ein Restaurant, ein bunter Haufen sozusagen und soll diesen Menschen irgendwie gute Andock- und Startmöglichkeiten in Österreich geben. Was sind deren Herausforderungen gewesen oder wo steht ihr gerade? Warum arbeitet ihr mit Magdas?
Genau, Pensionistenheime und Kindergärten, die machen auch Reinigung und die machen auch Recycling. Also die haben quasi vier Geschäftsbereiche. Und was wir mit denen machen, ist einerseits ein Umstellen auf eben ein rollenbasiertes Arbeiten. Ich habe gesagt, es gibt einen dritten und vierten Weg. Und da gibt es so die Großmütter und Großväter davon sind Soziokratie und Holokratie und gewaltfreie Kommunikation. Aufbauend aus diesen unterschiedlichen Konzepten haben wir als Dolls & Giants auch unser eigenes Konzept entwickelt und entwickeln mit Magdas ihr eigenes Organisationssystem, das aufbaut auf Prinzipien. Es gibt so fünf Bauprinzipien, wo wir, da haben wir auch vor 10 Jahren einen Artikel im Harvard Business Manager veröffentlicht, wo wir haben recherchiert und wir haben geschaut, wenn man sich so anschaut, was zukunftsfähige Organisationen und neue Organisationsformen so ein bisschen vereint, was sind denn da so Grundprinzipien? Und diese Grundprinzipien, da geht es um Purpose, da geht es um verteilte Autorität, da geht es um evolutionäres Lernen, da geht es um Autonomie und Zusammenarbeit und Transparenz. Wie kann man denn das nicht nur als nette Worte, die auf irgendeinem Zettel stehen oder vielleicht auf einer PowerPoint-Präsentation, sondern was bedeutet das denn im Alltag, wenn wir das zum Leben bringen sollen? Wollen und wie schauen dann unsere Meetings anders aus, wie arbeiten wir miteinander, wie halten wir uns gegenseitig verbindlich in der Zusammenarbeit oder in den Projekten, die wir miteinander machen, wie klären wir Konflikte und das setzen wir mit ihnen auf quasi.
Und alle diese Sachen werden jetzt im Magdas Hotel umgesetzt oder was ist, wir haben vorher schon von Needs gesprochen, mhm. Was war dann der Need, warum Magdas Hotel zu euch gekommen ist?
Genau. Einerseits haben Sie gesagt, die Art und Weise, wie wir aufgestellt sind als soziales Unternehmen, wie du richtig gesagt hast, sagt, damit haben wir auch Werte, die uns wichtig sind und Eigenverantwortung ist uns ein hoher Wert. Und wir sagen, Eigenverantwortung ist uns ein hoher Wert und gleichzeitig ist in diesen klassischen hierarchischen Systemen, wo es ja eine Ober- und Unterordnung von Menschen gibt, oft, dass die Menschen, die im Oben sind, Verantwortung übernehmen und die Menschen, die im Unten sind, sich schwerer tun, Verantwortung zu übernehmen. Aber dass Menschen sind, die außerhalb von bestimmten Unternehmen oder Organisationen riesige Geburtstagsfeste für 150 Leute organisieren, Häuser bauen, im Vorstand von der Musikkapelle sind, also Menschen, die nicht grundsätzlich nicht die Fähigkeit hätten, Verantwortung zu übernehmen, aber diese Kompetenzen sich schwer tun, in Organisationen einzubringen.
Und wie verändert sich eine Organisation jetzt sozusagen dynamisch, aber vielleicht auch in den Ergebnissen, wenn alle Menschen beginnen, Verantwortung zu übernehmen?
Das ist so eine große Frage, ich weiß nicht mehr, wo ich anfangen kann damit. Weil eben, wie verändert sie sich worin? Wie verändert sie sich für Menschen? Ich glaube, für Menschen ist es manchmal, das ist oft am beobachtbarsten. Ja? Es ist klarer, für was bin ich verantwortlich und für was nicht. Es gibt eine klare Meetingstruktur. Das ist oft relativ klar und simpel. Aber solche Organisationen, die so ticken, die große Veränderung, die Metaveränderung ist, dass sie Menschen dabei unterstützt, zu spüren, wann habe ich eine Spannung mit was, wann habe ich das Gefühl, das, was ich gerade erlebe, das könnte irgendwie besser gehen. Mhm. Und sie dabei zu unterstützt, das in Veränderung zu bringen und das anzusprechen. Das ist im Kleinen. Was bedeutet das im Größeren? Das bedeutet, dass Menschen, die das Umfeld bekommen, um, wenn sie mit Kunden und Kundinnen am Markt Veränderungen erleben, das aktiv in die Organisation einspielen. Ne? Weil die Verantwortung und die Autorität bei den Menschen liegt, die auch wirklich die Arbeit machen. Ja? Also ein Beispiel für eine Organisation, mit der wir gearbeitet haben, wir haben mit einem Geschäftsführer von Pflegeheimen gearbeitet und der hat gesagt, es kommen manchmal Probleme zu ihm. Da ging es um, können wir ein Beistellbett für einen Angehörigen in unserem Pflegeheim stellen, weil eine Person im Sterben liegt. Und bis das Problem bei ihm war und er das Problem zurückgemeldet hat, ist die Person gestorben. Mhm. Und er hat gesagt, das ist ein plakatives Beispiel dafür, dass Entscheidungen zu mir kommen, die ich erstens nicht gut entscheiden kann, weil was weiß ich, was da gerade hilfreich ist. Das ist wahnsinnig ineffizient und dauert lang und ich habe sowieso schon so viel bei mir. Ja? Das heißt, dieses Verantwortung und aber auch Autorität, das ist eine wichtige Kombination, eine Waagschale. Es ist nicht nur die Verantwortung, sondern es ist auch die Autorität, auch Entscheidungen zu treffen, dorthin zu bringen, wo Menschen auch Expertise haben, führt für Organisationen, wenn das viele mehr Menschen haben, dazu, dass sie veränderungsfähiger sind und anpassungsfähiger auf das, was im Außen auch passiert.
Das finde ich einen total spannenden Aspekt jetzt schon. Vielleicht kann man es so drauf schauen nochmal, wir alle sind, wenn wir nicht selbstständig sind und selbst dann haben wir es wahrscheinlich auch mit Partner, Partnerinnen zu tun, die in hierarchischen Systemen gewachsen sind und dort irgendwie sozialisiert wurden. Ich persönlich wurde auch in solchen Systemen sozialisiert. Die Medienbranche ist schon sehr hierarchisch aufgebaut. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist natürlich ein totaler Gamechanger sein und ein Gewinn sein für alle. Dieses, okay, ich nehme was wahr, was im Außen passiert, ich trage das rein und die Dinge, wo ich weiß, ich habe Expertise, die kann ich entscheiden. Aber das, was du vorher damit beschrieben hast, das ist, wo merke ich, dass Spannungen sind, das ist ja oft schon im ein Feedback geben, das auch wirklich ein Feedback ist und nicht nur die gewünschte Antwort ist. Das ist in Meetings und so weiter. Also wie passt denn die klassische Hierarchie mit diesem Ansatz zusammen, den du da jetzt von Autonomie und Verantwortung beschrieben hast, zusammen?
Na schlecht. Und gleichzeitig, ich finde, du hast schon, also das ist, von was wir sprechen, ist eine fundamentale Transformation, ja? Formveränderung. Du hast vorher schon gesagt, ein viel strapazierter Begriff. Wir haben noch keinen besseren gefunden, weil es geht um wirklich eine Formveränderung und Organisationen grundsätzlich anders denken. Nämlich, Hierarchie hat ja oft, ich habe von Ober- und Unterordnung von Menschen gesprochen, es gibt auch sowas Paternalistisches, sowas quasi Eltern-Kind-Dynamiken, die dann damit ein bisschen einhergehen. Ja? Mhm. Also quasi irgendwer kümmert sich um mich, ja? Und ich übernehme aber nicht die volle Verantwortung. Und wenn das aufgelöst wird, diese grundsätzliche 1-zu-1-Zuordnung und Ober- und Unterordnung aufgelöst wird, und es fluider wird, es wird nicht ganz aufgelöst, weil auch in neuen Organisationsformen gibt es für bestimmte Menschen klare Verantwortlichkeiten, für bestimmte Themen klare Rollen. Mhm. Ja, also, aber das heißt, für ein Thema kannst du mehr Verantwortung haben und ich bin quasi, arbeite in deiner Verantwortung mit und in einem anderen Kreis habe ich die Verantwortung und du arbeitest bei mir mit. Ja? Das heißt, es ist fluider und es ist quasi unterschiedlich aufgeteilt. Und was das macht mit Menschen ist, dass sie so ein bisschen rauskommen aus einer Passivität und dann wird es aber meistens einmal ordentlich herausfordernd, weil wenn Menschen beginnen, Spannungen zu spüren und das zuzulassen, dann merken sie, dass sie eigentlich ganz schön viel zu sagen haben. Und das ist nicht immer angenehm. Und wir besprechen das auch, weil solche Art von Transformationen können wirklich nur die Menschen entscheiden, die ein Unternehmen entweder besitzen oder die wirklich in den verantwortungsvollen Positionen von Unternehmen sind, weil das bedeutet Transformation auch von ihren Rollen. Und die Frage ist, und ich habe das auch bei Magdas, das können Sie auch erzählen, ich habe sie ganz oft gefragt, wollt ihr das wirklich? Seid ihr bereit, diesen Schritt zu gehen? Das bedeutet auch, eure Rollen werden sich verändern. Das bedeutet auch, weil wie du sagst, du bist in einem hierarchischen System groß geworden, ich bin in einem hierarchischen System gekommen. Schule und Studium oder auch Lehre baut auf dem Konzept auf, irgendwer weiß und irgendwer weiß nicht. Mhm. Und nicht von einem Konzept, wir alle wissen irgendwas und wir setzen uns jetzt gemeinsam hin und schauen, was weißt du, was weiß ich und wie kriegen wir das am besten hin.
Ja, aber das ist ja dann quasi so ein Mittelding zwischen eben Hierarchie und das andere, was du vorher mit dem Sesselkreis, mit der Basisdemokratie. Ja, weil natürlich jeder weiß viel und aber nicht jeder in jedem Ausmaß genau gut viel, um das dann auch entscheiden zu können. Also eine Entscheidungsstruktur muss ja trotzdem irgendwie noch da sein. Lass uns kurz, damit wir es vielleicht auch so vom Kleinen und Großen, also Magdas hat, du hast gesagt 250 Mitarbeitende, ihr habt aber auch so große Tanker irgendwie in der Beratung wie ein Unternehmen, ein österreichisches in der Stahlindustrie. Vielleicht kannst du, nur damit wir das irgendwie, das ein Puzzlestück noch dazugeben, vielleicht kannst du auch da skizzieren, was ist deren Painpoint und wie sieht es aus, wenn plötzlich ganz viele, viele Leute dort beschäftigt sind und auch mitgenommen werden wollen?
Das ist ein Familienunternehmen in der 13., 12., 11. Generation. Und ein Kollege von mir hat vor 10 Jahren mit denen zum Arbeiten begonnen. Das war zuerst mal ein Führungskräfteentwicklungsprogramm. Und dann hat der Familien-CEO, also aus der Familie wurde jemand CEO, und der hat dann gesagt, okay, wenn ich die Verantwortung habe, das in die nächste Generation zu übergeben, diese Organisation, was tut sich eigentlich auf dieser Welt und was glaube ich denn, an was glaube ich denn, wie wir diese Organisation aufstellen müssen? Also das heißt quasi, Magdas 250 Personen, 2,5 Jahre Prozess. Hier reden wir von 2500 Personen international und 10 Jahre Prozess oder sogar noch ein bisschen mehr. Und mit diesem Thema von zukunftsfähig haben die für sich überhaupt erst einmal definiert, wenn wir nicht mehr glauben, dass es im Außen Orientierung geben wird, weil sich die Welt immer weiter verändert, weil die Megatrends uns einfach zeigen, Disruption wird zum Alltag, was ist denn unser eigenes Rückgrat, unser eigener Backbone? Und die haben für sich definiert, was ist unser Purpose, was ist unsere Strategie, was ist unsere Vision, was sind unsere Werte, was ist unsere Geschichte? Und aus dem heraus haben sie quasi für sich gesagt, das ist unser Rückgrat. Und wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, wird uns das Orientierung geben. Und die Geschichte ist tatsächlich, die sind mittlerweile ein 5er Management Board, das sie erzählen, wenn sie Entscheidungen treffen müssen, wo sie nicht sicher sind, wie ja so oft, was denn eine gute Entscheidung ist, dass sie sich das in die Mitte legen und überlegen und sagen, warte mal, für was stehen wir eigentlich und was ist eigentlich unsere Vision und wofür wollen wir irgendwie gehen und das irgendwie machen. Also die hatten einen ganzen Vorprozess, wo sie sich dessen mal bewusst geworden sind, bevor sie angefangen haben zu sagen, okay, und was bedeutet das dann für unsere Mitarbeitenden. Mhm. Und als Zwischenschritt haben die dann auch quasi, sie haben eine Abteilung mal umgestellt und haben gesagt, okay, wie kriegen wir ein Experiment? Weil wenn wir 2500 Leute sind und sagen, wir glauben, 800 Leute wollen wir irgendwie in diese neue Organisationsform führen vielleicht, dann müssen wir irgendwas mal experimentieren. Und so fängt es meistens an. Also auch bei Magdas war das so. Und da haben 25 Leute über ein Jahr lang diese neue Organisationsform gelernt, die übrigens eine Verfassung hat oder ein Regelwerk hat, wo geregelt ist, wie Entscheidungen getroffen werden. Und das gilt für alle. Und haben nach einem Jahr konnte diese Abteilung quasi sagen, ist jetzt diese neue Organisationsform für uns besser als das, was wir vorher hatten? Und die haben quasi abgestimmt. Und dann haben, glaube ich, 82, 85, 90% dieser 25 Leute gesagt, ja, wir wollen weiterhin in dieser neuen Organisationsform arbeiten. Auch wenn solche Organisationsformen bedeuten, und das war dort auch ein Thema, dass so ein klassisches
Karriere, eine klassische Karriere, wo man immer einfach weiter nach oben rückt, natürlich nicht mehr so klar sichtbar ist. Ja? Mhm. Weil wenn ich quasi diese klassische Hierarchie nicht habe und diese Ober- und Unterordnung nicht mehr so klar zuordnenbar ist, dann ist es auch nach außen nicht mehr so klar kommunizierbar, ob ich jetzt, bin ich ein Head of irgendwas oder Teamleitung und so weiter, weil es einfach da neue Begriffe und andere Konzepte gibt.
Ja, spannend. Ein Gedanke, der mir nur gerade einfällt, ist, wenn du sagst, okay, die haben ein Jahr mal in diesem Experimentstatus gearbeitet und haben sich Zeit genommen, das andere, das Stahlunternehmen, hat sich auch Zeit genommen, das alles mal, okay, was ist unser Rückgrat und was ist unsere Vision? Man hat ja irgendwie trotzdem das Gefühl, dass alles so schnell passiert im Außen, dass man ja quasi sozusagen ein bisschen getrieben ist von, okay, wir müssen schnell irgendwie reagieren und das schnell uns anpassen und schnell transformieren. Geht das denn überhaupt? Also kann man auch sagen, das sind irgendwie Quick Wins und dann, wenn wir wieder ein bisschen Boden gewonnen haben, dann können wir uns auch auf sowas wie eine große Vision, eine große Strategie auch konzentrieren?
Ich würde sagen, immer beides. Zumindest beides. Weil wenn, also, und das ist auch die Art, wie wir unsere Beratungsleistung denken. Es braucht Quick Wins, sonst kriegst du das Momentum nicht hin und du kriegst auch das Buy-in nicht. Und gleichzeitig slow down to speed up. Also für manche Dinge braucht es einfach Zeit. Mhm. Ja, weil wenn du für 800 Leute eine Entscheidung treffen musst und grundsätzlich veränderst, die Zusammenarbeit funktioniert, dann musst du ja schon sicher sein. Das heißt, da ein Jahr zu investieren und zu sagen, okay, wir schauen uns das wirklich gut an. Da war quasi einer der Geschäftsführenden dabei, der hat sich, glaube ich, einen Tag in der Woche Zeit genommen und hat gesagt, ich muss das wirklich verstehen und durchdringen, wie das funktioniert, bevor wir diese Entscheidung treffen können. Und das heißt, das war irgendwie gut investierte Zeit. Und gleichzeitig gibt es, aber gerade wenn es darum geht, und das ist vor allem jetzt eher marktorientiert oder ganz konkrete Businessprobleme, dann muss das schneller gehen. Das ist völlig klar. Und da braucht es immer eine gute Mischung aus, was sind die Angebote in diesen neuen Art zu denken, die irgendwie sofort Antworten bringen und was sind die Dinge, die einfach Zeit brauchen zu entwickeln. Und es braucht beides.
Anna, wir haben im Vorgespräch kurz uns unterhalten, übrigens eh im Magdas Hotel, weil ich da hattest du einen Workshop und ich bin zum Mittagessen dazugekommen und haben auch irgendwie so drüber gesprochen, naja, was sind sozusagen die Pflöcke, die man einschlagen muss, egal was man transformieren möchte. Und ich habe am Anfang schon gesagt, es geht einerseits um die unternehmerische Sicht und dann geht es um die Sicht von uns arbeitenden Menschen in Unternehmen. Und über dem Ganzen steht ja in unserem Gespräch auch so ein bisschen der Sinn von dem Ganzen. Aber was sind denn so die Richtungen, die man immer denken muss, wenn man ein Unternehmen führt und das transformieren möchte? Also Quick Wins haben wir schon kurz gesagt. Also ja, ich möchte wieder mehr Gewinn machen oder mehr in diesem Markt wieder reüssieren oder irgendwas mir überlegen, eine Innovation haben. Aber was gehört noch dazu?
Ja, Quick Wins, ich würde sagen, Arbeit mit realen Problemen. Sowohl bei Magdas als auch bei dem Stahlunternehmen waren die Prototypen schon Antworten auf reale Probleme, die sie dort hatten. Beim einen ging es, es war sehr unklar, wer welche Verantwortung hat. Das war bei Magdas und es waren irgendwie viele Menschen mit guten Intentionen, die wahnsinnig viel Zeit in Meetings verbracht haben. Ja? Und da war irgendwie, wenn wir klarer sind, wer für was Verantwortung übernimmt und wer welche Rolle hat, wird das einfacher werden. Auch wenn es ein Experiment ist. Und beim Stahlkonzern war das auch nicht ganz klar, war, wie Nachfolge geregelt wird. Ja? Und auch da, wenn dann klar ist, welche Arbeit ist zu tun und wer ist für was verantwortlich und was ist eigentlich der Purpose, worauf arbeiten wir hier eigentlich, dass das dann leichter sein wird, das zu klären. Und zwar auch so. Ja? Also quasi auch Experimente müssen auf reale Probleme antworten. Sein. Mhm. Ja, und dann sind das manchmal quickere Wins und manchmal weniger quicke Wins, aber es muss Probleme lösen. Weil sonst macht es keinen Sinn und am besten auch noch Business-Probleme. Mhm. Nicht einfach nur. Das ist so ein wichtiges Ding. Zweiter Pflock: Entscheiderinnen müssen dafür sein, verstehen, was sie da, für was sie sich entscheiden. Und unsere so interne Daumenregel ist: kriegst du Zeit im Kalender. Weil Transformation braucht Aufmerksamkeit und Transformation des Gesamtunternehmens braucht Aufmerksamkeit der Entscheiderinnen. Und wenn die Menschen, auch vor allem die Menschen, die intern für die Transformation zuständig sind, keine Zeit im Kalender dieser Entscheiderinnen kriegen, da dann macht die Transformation keinen Sinn. Das ist auch oft ein Feedback, das wir geben, zu sagen, hey, seid ihr bereit, da Zeit zu investieren? Weil die größte Ressource ist nicht das Geld, das sie uns quasi zahlen, sondern die internen Ressourcen an, dass hier Menschen quasi was Neues lernen, Ausbildungen machen, Trainings machen. Und das ist Zeit, die nicht ins Tagesgeschäft geht.
Mhm.
Und das muss man irgendwie lernen. Also es sind mal so zwei, es gibt noch mehr, aber ja.
Ja, was ich auch ganz interessant finde, weil genau das, was du jetzt beschreibst, daran hakt es ja wirklich oft, aber nicht, weil jetzt jemand nicht will, sondern weil das Tagesgeschäft oft auch schon sehr, sehr ressourcenintensiv ist. Und also sozusagen, es ist ja, Menschen sind da beschäftigt und haben grundsätzlich einen ausgefüllten Tag. Auch die Entscheider und Entscheiderinnen haben auch einen ausgefüllten Tag. Und wenn man jetzt sagt, okay, es soll neben dem normalen Business dieser Prozess irgendwie in die Gänge kommen. Also ich verstehe schon auch, dass man sagt, ja okay, aber wir zahlen euch eh schon was, jetzt warum bringt ihr uns nicht die Transformation in einem schönen Paket irgendwie frei Haus geliefert?
Genau, funktioniert leider überhaupt nicht. Also ja, kann man eh machen, ist nicht unsere Erfahrung. Form verändern. Ja, jeder Mensch hat sicher schon mal irgendeinen freiwillig oder unfreiwillig Transformationsprozess hinter sich. Nach einer Trennung oder ein Umzug oder ein Tod eines geliebten Menschen und man merkt, okay, ich verändere gerade meine Form. Das ist meistens eher unangenehm und braucht einfach Zeit. Und dieses Tagesgeschäft, die Metapher, die wir dafür haben, ich bin eine Beraterin, ich habe natürlich Metaphern für Dinge, ist wichtig und ich glaube, das trifft es auch gut. Wenn der Zaun kaputt ist und mir die Hühner die ganze Zeit weglaufen, bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt, die Händeln einzufangen oder repariere ich den Zaun? Und es fühlt sich natürlich so an, wenn ich jetzt wirklich Zeit nehme, den Zaun zu reparieren, dass mir der Fuchs wieder ein paar Händeln erwischen. Und das kann auch tatsächlich so sein, aber wenn ich den Zaun nicht repariere, kümmere ich mich nicht um die grundlegenden Themen, die mich als Organisation beschäftigen. Und die Frage, die wir den Entscheidern und Entscheiderinnen stellen, ist, wollt ihr euch diesen grundlegenden Problemen stellen oder nicht? Und das ist auch okay. Also wir sind auch in den Auftragsklärungs- und Beginn, versuchen wir so ehrlich wie möglich zu sein, in der Art und Weise, auf was für einen Prozess man sich einlässt, weil Hierarchie kennen wir. Basisdemokratie, da hat man zumindest eine Ahnung, das ist aber meistens recht mühsam. Aber eine neue Art, Entscheidungen zu denken, eine neue Art, Autorität zu verteilen, das braucht einfach Lernen und Zeit und auch Zeit von mir als Mensch, nicht nur von mir als arbeitende Person.
Genau. Was mir dazu auch noch ganz kurz einfällt, ist, weil du vorhin schon gesagt hast, wenn man Spannungen spürt und wenn man sozusagen, also abseits von dem, ich arbeite was, ich weiß, was ich tue und das arbeite ich ab, also wenn sozusagen die emotionale Ebene dazukommt. Und Emotionen sind sicher auch was Gutes ist. Und dennoch haben wir alle gelernt, dass wir es gerade im Arbeitskontext jetzt nicht überbordend vor uns hertragen, weil dann niemand mag cholerische Menschen oder niemand mag, wenn jemand immer weint und niemand, also so. Also es ist, Emotionen sind schwer zu handeln, aber wenn du das Tor so aufmachst, dann werden die doch kommen, oder?
Ja. Sie kommen auch, meine Definition von Emotionen ist, dass sie wie eine Messanzeige sind, wie erfüllt Bedürfnisse gerade sind. Positive Emotionen heißt, meine Bedürfnisse oder die Bedürfnisse meines Gegenübers sind gut erfüllt. Negative Emotionen heißen, die Bedürfnisse meines Gegenübers sind nicht so gut erfüllt. Und wenn es hier um einen Arbeitskontext geht, ja, und auch um ein gutes Zusammenarbeiten, ist es schon ganz hilfreich herauszufinden, was braucht denn mein Kollege oder meine Kollegin, damit wir gut zusammenarbeiten können, ohne dass das in eine toxische oder überbordende Richtung geht. Ja, wir haben Emotionen, wir sind Menschen. Und Spannungen bedeutet nicht unbedingt nur Emotionen, sondern Spannungen kann auch heißen, hey, ich mache da einen Prozess jeden Tag, der ist nicht effizient. Mhm. Wenn ich quasi zwei Schritte noch bei mir machen würde und erst dann übergeben würde, dann wäre das schneller. Ja, das ist keine Spannung, die jetzt unbedingt Emotionen haben muss, ja, sondern ich kann, Spannungen bedeutet einfach nur, ich spüre irgendwie, das könnte besser sein, das könnte anders sein und ich stelle das zur Verfügung der Organisation. Das heißt, wir sehen Menschen als Sensoren für die Organisation, Und das sind sie, ob man will oder nicht, ob man hierarchisch arbeitet oder nicht. Aber die Frage ist, gibt es Systeme und Systematiken, dass Menschen diese Dinge, die sie sehen und wahrnehmen, der Organisation wirklich gut zur Verfügung stellen können? Und das versuchen wir zu implementieren.
Mhm. Ja, ist auch ein großer Vertrauensprozess sozusagen, bis man das dann auch kriegt, zur Verfügung gestellt, weil das tun mehr Menschen nur, wenn sie nicht Angst haben müssen, dass das potenziell negative Konsequenzen hat, oder?
Wunderbar. Wir haben, gibt es eine ganz spannende Studie von Google, Aristoteles-Studie, die haben wollten herausfinden, was macht leistungsfähige Teams, hochleistungsfähige Teams natürlich. Und eine Hypothese war, wenn man Experten und Expertinnen zusammensetzt. Und sie sind draufgekommen, nein, psychologische Sicherheit. Wenn ich mich sicher fühle, auch was potenzielles Kritik oder was Schwieriges zu sagen, ohne dass ich Konsequenzen dafür fürchten muss und mich deswegen psychologisch sicher fühle, das macht Teams am leistungsfähigsten, weil sie sich sicher fühlen.
Mhm.
Ja, also man kann das nicht so, da kann man sagen, Emotionen und Vertrauen, aber es ist tatsächlich ein Einfluss darauf, was Menschen auch produzieren. Und wir sind einfach auch noch in einem Paradigma von Wirtschaftlichkeit unterwegs, in dem wir immer mehr wollen, immer schneller wollen und in dem wir Leistung wollen. Ja? Und das bedeutet auch, wenn ich will, dass mein Team funktioniert, muss ich schauen, dass sich Menschen schwierige Sachen ansprechen trauen und keine Konsequenzen dafür bekommen.
Wir wollen ja über Sinn in der Arbeit reden und jetzt aus diesen Erfahrungswerten, und das sind ja doch auch schon viele und über einen langen Zeitraum, was würdest du denn sagen, was hat sich denn in diesen Unternehmen, nehmen wir wieder diesen Stahlkonzern her, weil es da schon länger ihr mit denen arbeitet, was hat sich denn für das sinnerfüllte Unternehmens-Head, was hat sich denn da verändert? Also haben die jetzt mehr Sinn gefunden und sind damit sozusagen stabiler in dem Markt, in dem sie sind? Oder wie merkt man das?
Also sie selber sagen, und da gibt es jetzt mehrere Ebenen. Einerseits geht es darum, um eben diese Klarheit und diese Sicherheit, dass egal, was im Markt und im Draußen passiert, dass sie für sich definiert haben, was ihnen wichtig ist. Und das ist dieses, wenn es Orientierung im Außen schwierig ist, ist diese Orientierung im Innen. Und es gibt natürlich Sicherheit und auch ein anderes Auftreten und auch ein Selbstbewusstsein.
Mhm.
Und was die Menschen auch in der Region sagen und was die Menschen sagen, die dort arbeiten, ist, dass sich über die letzten Jahre einfach wahnsinnig viel getan hat in der Art und Weise, wie Menschen unterstützt werden, ihre Potenziale zu entfalten. Und wie Menschen unterstützt werden, in Rollen und in Positionen zu kommen, wo sie das, was sie können, gut leben können und wo sie das, was sie sehen, gut einbringen können.
Mhm.
Ja. Und das auf unterschiedliche Art und Weise, und dass das nicht, und dass es ernst gemeint ist. Und ich glaube, das ist die große Errungenschaft auch zu sagen, weil es gibt ja so oft irgendwelche Initiativen von irgendwelchen Top-Managements, wo dann die Leute sagen, die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben und jetzt sagt ihr Transparenz, aber in 2 Jahren sagt ihr Vertrauen und dann sagt ihr mutig.
Mhm.
Und dass hier Menschen verstanden haben, dass das ernst gemeint ist. Dass hier das Thema Transparenz ernst gemeint ist. Dass das Thema verteilte Autorität ernst gemeint ist. Dass das nicht immer super funktioniert, dass alle Fehler machen, das ist eh klar. Aber dass es ernst gemeint ist. Und sie stehen gut da, aber sie schauen vor allem auch zuversichtlich und handlungsfähig in die Zukunft. Und das ist ja was ich nicht bei allen Unternehmen gerade erlebe.
Mhm.
Auch mit dieser Frage, wie tun wir mit dieser Gesellschaft, in der wir sind? Das ist ja bei Unternehmen, die am Land sind und in die Region groß eingebettet sind, auch noch einmal was anderes. Weil, wenn da irgendwas passiert, kriegst du es am Stammtisch vorgehalten. Ja? Also so, dass dann nochmal, die spüren auch oft noch einmal eine andere Verantwortung ihrer Region gegenüber. Ja, die sind Ausbildungsplätze, die sind Arbeitsplätze. Ja. Der CFO von dort hat erzählt, früher war seine Definition von Erfolg oder Misserfolg die Zahlen, also quasi wie viel Gewinn erwirtschaftet wird, EBIT. Und mittlerweile hat er verstanden, dass seine größte Niederlage wäre, wenn er Menschen kündigen müsste also große, also wenn sie sagen müssten, okay, wir haben so schlecht gewirtschaftet, wir müssten 200, 300 Menschen kündigen. Das wäre jetzt seine größte Niederlage. Und das hat sich, diese Sicht hat sich verändert, ja, dass das, was ist, was zählt und einen wichtigen Beitrag leistet und nicht nur, welche Zahlen dann am Ende sind. Die sind auch wichtig, weil, und das ist, glaube ich, ganz wichtig in dieser ganzen Sinndebatte, und es waren auch Gespräche, die wir als Dwarfs and Giants vor allem in dieser Corona-Krise hatten, wie wir gesagt haben, Sinn ist wichtig, aber wenn es uns nicht mehr gibt, dann ist die Sinnfrage nicht mehr relevant. Ja? Mhm. Also ganz diese Wirtschaftlichkeit auszublenden und zu sagen, Sinn, das ist auch völlig naiv, ja? Sondern es braucht eine Wirtschaftlichkeit, damit wir leben können, aber es braucht auch soziale Gegebenheiten, die hilfreich sind und wir leben auf dem Planeten Erde. Es gibt auch eine Ökologie und das muss miteinander zu tun haben. Und dieses Schauunternehmen hat gesagt, okay, wir sehen, was in dieser Welt passiert, wir sehen, was auf unserem Planeten passiert. Ich sage ja gerne, die Welt brennt. Sie würden das wahrscheinlich anders definieren. Und auch da müssen wir uns gut dafür aufstellen. Was machen wir? Wie kommen wir dorthin? Und sie haben sich zum Beispiel entschieden, The Week anzuschauen. Hast du da von dem schon mal gehört?
Nein.
Also The Week, alle, die das jetzt hören, ich glaube, es heißt theweek.oo oder so. Das ist ein 3 Filme à 45 Minuten, die man sich in einer Gruppe anschaut über den Status der Welt gerade. Da geht es ganz viel auch um diese ökologischen Aspekte. Also noch einmal zu verstehen, was passiert gerade und was kann denn ich als Individuum da auch machen. Und sie haben entschieden, das mit ihren Top-Führungskräften anzuschauen, weil sie gesagt haben, die Welt, das macht irgendwie, das hat einen Einfluss auf uns, wir müssen uns mit dem auseinandersetzen, weil wir wollen ja proaktiv gestalten, wie wir zukunftsfähig sind. Und dann waren so viele Menschen, die das in der Arbeit geschaut haben, begeistert, dass sie das auch mit ihren Familien oder mit ihren Vereinen geschaut haben. Und dann hat The Week bei ihnen angerufen und gesagt, was macht ihr da? Ihr seid irgendwo in Österreich, wieso schauen so viele Leute The Week, weil sie quasi das für sich erkannt haben. Und ich glaube, die große, große Veränderung, die passiert ist, wie schauen Organisationen und die Entscheider und Entscheiderinnen der Organisationen in die Zukunft? Zuversichtlich oder voller Zweifel? Und habe ich das Gefühl, ich kann das gestalten, was hier um mich herum passiert? Oder habe ich das Gefühl, es passiert mir? Mhm. Den Eindruck, es passiert mir. Und das ist, glaube ich, die große Veränderung, vor allem im Management. Ja.
Aber das, was du gesagt hast, die Ökonomie, die Ökologie und das Soziale, das ist alles, sind 3 Faktoren, die man quasi parallel sehen muss und trotzdem muss man es wahrscheinlich priorisieren. Ebenso wie ihr gesagt habt, okay, wenn es uns nicht mehr gibt, dann brauchen wir uns über unsere Sinnfrage auch keine Gedanken mehr machen, weil dann sind wir Geschichte. Und wenn du, ist wahrscheinlich nicht so leicht, aber wenn du sozusagen ein bisschen im Überblick schaust, die Unternehmen, die ihr jetzt in Beratung habt oder wo, mit denen ihr arbeitet, wo kann man sagen, dass der Fokus momentan eher am ökonomischen ist, eben weil man so das Gefühl hat, es ist das Außen ist schnell, das Außen macht was, wir müssen uns da irgendwie gut, möglichst gut und schnell anpassen. Das Ökologische hätte ich jetzt, subjektive Wahrnehmung, ein bisschen das Gefühl, dass das seit 2 Jahren eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Und das Soziale ist halt schwer, also ja, na, vielleicht sagst du, was deine Erfahrungen dazu sind.
Ich glaube, dass viele Organisationen und nicht nur jetzt unsere Kunden und Kundinnen gerade beschäftigt, ist diese ökonomische, wirtschaftliche Dimension. Wir sind in einer Rezession, Trump-Tarife, also da geht es gerade ab, würde ich sagen. Das sehe ich in meiner Arbeit, das sehe ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, das sehe ich, worüber Menschen reden. Ja. Und deswegen kriegt diese, wenn wir das im Dreiklang sehen, diese ökonomische Bubble gerade Bedeutung. Und die spannende Frage ist aber, wie kann man denn das nicht als wichtiger oder weniger wichtiger als sehen, sondern wie kann ich alle 3 bespielen, damit ich auch, wenn sich die Welt wieder ändert, trotzdem gut dastehen. Ja? Und wir haben damals in Corona mehrere Unternehmen auch kennengelernt, die große Transformationsprozesse angestoßen hatten und die dann gestoppt haben. Aufgrund von ökonomischen Überlegungen. Und wie die dann wieder anfangen wollten, hat die Belegschaft gesagt, ihr nehmt es nicht ernst, weil ihr meint es nicht ernst. Ja, ihr sagt zwar Transformation, aber ihr wollt eigentlich nicht eure Form ändern, sondern ihr wollt nur irgendwelche oberflächlichen Maßnahmen und wenn es dann schwierig wird, dann nicht. Und dieser Stahlkonzern hat in dieser Zeit der Krise begonnen, voll auf Transformation zu setzen und hat gesagt, das ist genau der Grund, warum wir uns anders aufstellen müssen. Und was total spannend ist, ist, dass die Menschen, die dort arbeiten, sagen, hier ist ein guter und sicherer Arbeitsplatz, weil die sind auch in Krisen proaktiv. Und die Darstellung dieser Triple Bottom Line ist, dass diese drei Kreise so überlappen und nebeneinander sind. Eine andere Darstellung, auch wenn das derzeit nicht gelebt wird, ich teile diese Einstellung, diese Einschätzung, auch wenn man vor allem sieht, was in den Medien irgendwie liest, wie sich Organisationen gerade aufstellen, dass die ökologische Dimension gerade an Bedeutung verliert. Es gibt auch eine Definition der Nested Triple Bottom Line, wo man sagt, quasi ohne diesen Planeten gibt es uns nicht. Es gibt kein Wirtschaftssystem, gibt es kein Soziales, gibt es nicht, wie tun wir miteinander, sondern dann gibt es das nicht. Ja? Und wenn wir uns anschauen, Klimaerwärmung und die Tipping Points, die wir ja jetzt gerade total entspannt alle passieren, dass es hier einfach nochmal eine ganz andere Dimension von Wichtigkeit gibt. Ja? Und deswegen ich schon erlebe, und mag das zum Beispiel, die auch ein soziales Unternehmen sind, für die ist das überhaupt keine Frage, dass man auf alle diese drei Dinge gleichermaßen schauen muss, damit das Unternehmen langfristig langfristig wirtschaftlich ist, aber auch den Sinn erfüllen kann, nämlich Menschen einen Arbeitsplatz geben, die es sonst nicht so einfach haben, einen Arbeitsplatz
zu bekommen. Ich würde noch gern auf die andere Ebene gehen, nämlich auf die Menschen, die auch quasi Sinn in ihrer Arbeit finden wollen, aber natürlich auch sozusagen sich selber was wert sind, das, was sie gelernt haben, was sie einbringen können, auch was als was Wertiges empfinden oder empfinden möchten und eigentlich sozusagen gute MitarbeiterInnen sein möchten. Und ich habe mir kurz angeschaut, also ich habe am Anfang schon gesagt, wir arbeiten relativ viel. Es gibt so einen Mittelwert, der sagt immer so 90.000 Stunden in einem Leben oder 37 Jahre, wenn man jetzt Teilzeit mal nicht mitbeachtet. Und das ist schon recht viel. Und insofern ist es, finde ich, auch ein total berechtigter Gedanke zu sagen, da hätte ich auch gern, dass ich das mit Wert erfülle. Und es gibt in Österreich Kununu, das ist so eine Jobbewertungsplattform, das ist jetzt keine Studie oder sowas, aber da kann man anonym irgendwie auch den eigenen Arbeitsplatz bewerten und insofern glaube ich immer, dass das doch was aussagt darüber, wie ist so die Stimmung. Und ich habe mir das angeschaut für das Jahr 2025, gibt es sozusagen einen Letztstand, dass circa 55,8% sind mit ihrem Job, so wie sich das alles gestaltet, zufrieden und sehen den als sinnerfüllend. Das hat sich in den letzten zwei Jahren schon total verschlechtert und auch da waren es nur 60%. Und die Frage ist schon, was alles, was du jetzt erzählt hast, dass es dieser Transformationsprozess, dieses auch verbindlich bleiben, also zu sagen, okay, ich meine das ernst, also ich meine die Transparenz ernst oder ich meine die Feedback-Kultur oder die whatever ernst, das schlägt sich halt, glaube ich, eins zu eins um in dem, wie sich Menschen empfinden. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, natürlich, keine Ahnung, sind wir alle Teilzeit-Lifestyle oder sind wir alle faul und die Jungen sowieso und niemand will mehr arbeiten und die Chinesen rahmen uns sozusagen das Heu ab. Und wenn Europa nicht bald irgendwie den Zahn zulegt, dann wird das nichts mehr. Aber ich denke mir halt immer, es sind halt die Menschen, die sind halt da. Es ist, also wir können nicht andere Menschen uns erfinden und KI geht auch noch nicht so ganz dramatisch. Also wie schafft man denn jetzt als Unternehmen, aber schon auch in der Verantwortung jetzt, was du am Anfang gesagt hast, dass jeder und jede auch selber die Verantwortung nehmen kann oder besser wird, wenn sie Verantwortung hat. Wie bringt man das denn zusammen?
Die ganz praktische Frage ist, wie machst du bestimmtes Verhalten wahrscheinlicher? Mhm. Weil bestimmte Systeme und bestimmte Arten und Rahmenbedingungen machen bestimmtes Verhalten wahrscheinlicher oder bestimmtes Verhalten unwahrscheinlicher. Das heißt, wenn du regelmäßig ein Meeting hast, wo nach Spannungen gefragt wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du Spannungen einbringst. Wenn du wenn du Transparenz darüber hast, was wir uns ausgemacht haben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns daran erinnern und dass ich dich darauf aufmerksam machen kann. Wenn wir regelmäßig Feedback-Gespräche und Konfliktklärungsgespräche haben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du Konflikte ansprichst und Feedback gibst. Das ist keine Garantie. Mhm. Aber die Frage ist, wie gestalten wir Umgebungen, wie gestalten wir Systeme, wie gestalten wir Organisationen, die bestimmtes Verhalten wahrscheinlicher machen. Und das muss praktisch sein. Ja, das kann man irgendwie nett philosophisch reden, aber das geht darum, wie schauen Meetings aus, wie schauen Verträge aus, wie schauen Verbindlichkeiten aus, wie schaut Führung aus. Wenn es heißt, es geht um meine Potenzialentfaltung und dann nimmt sich niemand Zeit dafür, dann ist das nicht glaubhaft. Aber wenn ich quasi eine Person habe, die sich über meine Weiterentwicklung kümmert, mit der ich viermal im Jahr eine Stunde eincheck und die quasi einmal dafür von allen Menschen oder von 5, 6 Menschen, mit denen ich arbeite, Feedback einholt, wir Sachen fallen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit. Also das ist das, was man beeinflussen kann. Und es ist total wichtig, auf dieser Reise von Transformation und Arbeit auch mit Menschen sich die Frage zu stellen, was ist meine Grundannahme, wie Menschen ticken? Ist meine Grundannahme, dass Menschen grundsätzlich aus positiven Bedürfnissen handeln, das manchmal zwar botschaft machen, aber irgendwie grundsätzlich gerne arbeiten wollen und beitragen wollen? Oder ist meine Grundannahme, dass Menschen das nicht wollen? Und wenn meine Grundannahme ist, dass Menschen das nicht wollen, dann muss ich andere Sachen entscheiden, wie wenn meine Grundannahme ist, dass Menschen das grundsätzlich wollen. Unsere Grundannahme ist, Menschen wollen grundsätzlich beitragen und konstruktiv Dinge machen. Nicht immer, nicht jeder zu jedem Zeitpunkt, aber der Großteil und grundsätzlich. Und dann ist die Frage, wie schaffe ich denn Kontexte, in denen ich Menschen so behandle, dass ich glaube, dass sie grundsätzlich gern arbeiten wollen und ihnen aber die Rahmenbedingungen gibt, damit sie das auch wirklich leben können. Und das ist die Frage dahinter. Und was wir erleben von Menschen, ist das von total pragmatisch, ja, ich weiß gern, für was ich verantwortlich bin und ich weiß gern, wer welche Entscheidung trägt, zu, hey, das verändert die Art und Weise, wie ich lebe. Wenn mich jemand fragt, was meine Spannungen sind, weil ich merke, boah, ich habe Spannungen, boah, ich spüre total viele Dinge, boah, das spüre ich auch in meinem privaten Umfeld, boah, ich merke, ich will eigentlich Dinge gerne ansprechen und das kann auch tiefgreifende Veränderungsprozesse in Menschen bewirken. Und wir wissen das von Dwarfs and Giants, wir sind ja unser bestes Versuchslabor quasi. Alles, was wir mit unseren Kunden und Kundinnen machen, machen wir auch mit uns selber. Das heißt, wir funktionieren auch nach Purpose OS, das ist der Name unseres Organisationssystems, das wir entwickelt haben. Wir machen auch regelmäßig Konfliktklärung und Feedback und wir merken einfach und wir erleben, das fordert die Menschen, aber das bringt natürlich auch wahnsinnige Entwicklungsschübe. Mhm. Und wenn ich von mir das so sagen kann, ich bin natürlich nicht mehr die Frau, die ich vor 7 oder 8 Jahren war, wie ich dort angefangen habe. Und es ist zwar manchmal sehr fordernd, aber und ich habe das Gefühl, ich werde dort immer in meinem ganzen Potenzial angesprochen, nämlich in allem, was ich kann. Weil die Idee ist von Purpose OS, von diesen Organisationsformen, dass ich meine Fähigkeiten bestmöglich der Organisation zur Verfügung stelle.
Aber wenn du sagst, du hast dich so verändert und bist nicht mehr die Frau wie vor 8 Jahren, was hat sich denn verändert? Also wie würdest du diese Reise beschreiben, so dass man dem ein bisschen folgen kann?
Mir kommt sofort so eine Schmetterlingsmetapher. Aber was wäre denn das konkreter? Also du hast ja vorhin gesagt, dass ich Teil des Vorstands bin bei Dwarfs and Giants. Das ist tatsächlich für unser Organisationssystem nicht sonderlich relevant. Das bedeutet nur, dass ich bestimmte Dinge unterschreibe, weil die Person, die bei uns die Strategie oder die großen Entscheidungen trifft, ist der, Achtung, solche Sachen haben immer lustige Namen, GCC Circle Lead. Und da gibt es einen Strategiekreis und ich bin auch Teil dieses Strategiekreises. Und wie ich zu Dwarfs and Giants gekommen bin, war ich einfach sehr mit mir beschäftigt und mit Lernen, wie Organisation tickt und funktioniert. Und jetzt bin ich ein wichtiger mitgestaltender Teil dieser Organisation, und ich stehe einfach da. Ich weiß gar nicht, mir kommen die ganze Zeit so Bilder von einem, ich bin einfach aufgerichtet und bin da. Und wie ich reinkommen bin ich so ein bisschen verschreckt in der Ecke gesessen. Mhm. Auch in diesem, natürlich, man kommt in eine neue Organisation und das dauert, aber auch ein bisschen geschreckt von diesem, da laden dich ständig Leute ein und sagen, zeig, was du kannst. Ich habe irgendwie mit meinem, das hieß damals Onboarding-Kompass, geredet und gesagt, ja, ich bin eher zurückverhalten und da, 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 und ich will irgendwie niemanden auf die Zehen stellen. Und der hat mir angeschaut und gesagt, na, hau aus, ja, gib einmal, zeig einmal. Ja, und dann gehen wir damit um. Ja, und dieses regelmäßig einfach total eingeladen sein, zu sagen, was siehst du, was sind deine Spannungen, was könnten wir verbessern? Prozessier das, klär deine Konflikte und da volle Unterstützung kriegen. Das macht einfach so viele Möglichkeiten auf und so einen Raum auf. Also ich könnte mir, und das sagen tatsächlich fast alle Menschen, die mal in einem anderen Organisationssystem gearbeitet haben, dass sie sich nicht mehr vorstellen können, in klassischen hierarchischen Organisationen zu arbeiten. Weil wieso? Mhm. Wieso sollte ich irgendjemandem Macht oder Kraft abgeben, wenn ich das doch alles selber könnte? Ja, so.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut beschrieben habe. Innerlich fühlt es sich einfach wie ein unglaublicher Wachstumsprozess an.
Mhm. Genau. Ja, da wären wir beim Anfang. Wir haben ja über Wachstum gesprochen und dass das Wachstum, wie wir es aus dem Wirtschaftswunder, aus der Geschichte oder aus den Archiven der Zeitungen kennen, so jetzt nicht mehr gibt. Aber vielleicht abschließend, da könnte eine andere Art von Wachstum tatsächlich vielleicht auch möglich sein in Organisationen und damit auch in Menschen, in Beziehungen. Ich habe gefunden, bei euch auf der Homepage ist ein Zitat von dir, das dich sehr inspiriert hat. Das muss ich mir jetzt dann irgendwie raussuchen. Und zwar, die Qualität unserer Arbeit ergibt sich aus der Qualität unserer Beziehungen von Marlow Hotchkiss. Mhm. Siehst du denn, dass das Potenzial, also dieses Wachstum ein bisschen anders zu framen, dem eine andere Bedeutung, auch einen anderen Sinn vielleicht zu verleihen, um das jetzt auch nochmal philosophisch vielleicht noch zu betrachten?
Ja, schön. Genau, wir sind im Dachraum aktiv, also nicht nur in Österreich. Mhm. Ich glaube, die ehrlichste Antwort, die ich darauf geben kann, ist, ich wünsche es mir, weil ich nicht weiß, wie das ausgeht, wenn wir nicht irgendwas fundamental anders machen als Gesellschaft. Das geht sich nicht aus in meinen Berechnungen. Und das ist die andere Antwort. Gleichzeitig sehe ich aber, dass Organisationen ganz fundamental in diesem Paradigma des ewigen Wachstums agieren. Und es ist einfach schwierig, wenn dein ganzes Umfeld darauf agiert, dann zu sagen, na, aber wir setzen jetzt auf weniger Wachstum. Und auch Eigentümer und Eigentümerinnen, die ja seit teilweise eben Generationen oder die schon seit vielen Jahren immer wieder, also nicht immer wieder, aber es geht immer um Wachstum. 1%, 2%, 5%, 10% Wachstum. Ne? Und dann irgendwie zu verstehen, dass kein Wachstum für ein paar Jahre vielleicht gerade das Hilfreiche ist, weil ökologisch das Ding ist. Das ist so ein Musterbruch. Ich weiß nicht, ob wir das als Gesellschaft hinkriegen. Und dann gestern habe ich gesehen, dass der Pariser Rathausplatz völlig, also die haben alle Pflastersteine wieder runtergerissen und dort einen Park hingebaut. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, vielleicht ist es doch irgendwie möglich, auch anders zu denken. Und da gibt es jetzt, also es gibt eben dieses ewige Wachstum, dann gibt es so eine Degrowth, also dieses negatives Wachstum. Und ich merke aber, wenn ich das mit Unternehmer, Unternehmerinnen oder Top-Entscheiderinnen rede, dass die das einfach oft für einfach naiv halten. Die setzen dann auch so auf Green Growth, also quasi totales Wachstum durch Rettung des Planeten, würde ich es jetzt mal charmant nennen. Und was ich da im Moment am spannendsten finde, ist, ich glaube, das ist eine spanische Initiative, das weiß ich jetzt nicht genau, A-Growth, die sagen, wir sollten uns nicht so viel auf Wachstum fokussieren. Wir sollten andere Parameter herannehmen. Wenn es irgendwie, wenn es den Menschen gut geht, wenn wir das irgendwie gut hinkriegen, dann wird es irgendwie schon genug sein. Und ich für mich habe tatsächlich viele Gedanken zu, wie kann weniger mehr sein. Aber das ist vor allem, weil ich mit Sorge auf den Planeten blicke.
Hm. Ja, ich habe hab das jetzt als extrem positives Wachstum wahrgenommen, was du eben von deiner eigenen Geschichte und deiner eigenen Entwicklungsreise da erzählt hast, weil ich glaube, dass man vielleicht einfach nur dem Begriff ein paar zusätzliche Interpretationsmöglichkeiten geben könnte. Mhm. Das Wachstum eben nicht nur bedeutet, immer größer, schneller weiter zu gehen. Es ist ja auch okay, dass wir Menschen nicht 5-6 Meter groß werden, weil dann funktionieren die Dinge nicht mehr so miteinander, sondern dass wir sagen, das ist so eine Range und das ist sozusagen gut so, wie es ist. Da kann man ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, aber größer sollte man dann auch nicht mehr werden. Aber Wachstum im Inneren und Wachstum miteinander und Wachstum in einer Organisation ist ja vielleicht doch ein cooler Wert, den man auch als Wachstum bezeichnen könnte. So habe ich es jetzt. So habe ich nämlich deine Journey da jetzt irgendwie ein bisschen verstanden.
Ja, das macht mich, ich denke an zwei Dinge. Das eine ist Wachstum in die Tiefe. Mhm. Also das würde ich schon, wenn ich in meiner Arbeit mit Menschen, also ich arbeite mit Organisationen, aber auch mit Menschen, da geht es ja ganz viel um Wachstum in sich hinein, in so groß zu werden, wie ich wirklich bin. Mhm. Also so. Und dir zuhören, habe ich gerade an Just Enough Growth gedacht. Ja? Just Enough, damit es sich irgendwie ausgeht. Ja? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja? Und da irgendwie nicht das Maximale, was geht. Auch nicht dieser Maximal so viel arbeiten, wie geht, sondern dass es sich genau gut ausgeht.
Mhm.
Und diese 37 Jahre, hast du gesagt? 37?
Mhm. Ja, genau.
Ja, das hat mich jetzt auch schon nochmal... also so, und hat mich aber auch daran erinnert, wir haben als Dolls & Giants uns hingesetzt und überlegt, was glaubten wir, was hilfreiche Hebel in Transformation in der Gesellschaft sind, und haben gesagt, Organisationen, weil man da so viel Zeit verbringt. Mhm. Und das jetzt nochmal hörend von mir quasi, ist das Potenzial von 37 Jahren. Das ist einfach, da kann man schon mal was verändern.
Ja, da kann man was verändern und vielleicht auch diesen Mehrwert, den ich ja auch mit Sinn verbinde. Ich meine ja Sinn jetzt auch nicht so im Sinne von spirituell und sozusagen die große Erweckung am Arbeitsplatz. Ich glaube, da darf man Unternehmen auch nicht überfordern, was sie alles anbieten sollen. Und andererseits auch, ich selber bin auch immer für mein eigenes Wohlbefinden auch zu einem Teil verantwortlich, kann ich auch nicht ganz abschieben, finde ich auch. Aber viel Schönes, viel Schlaues gehört. Anna, ich sage dir ganz herzlichen Dank für deine Expertise und deine Zeit und deine Einblicke in die Transformationswelt.
Danke. Die Zeit ist so schnell vergangen und ich freue mich auf alles, was noch kommt.
Ja. Wir mit dir. So, alles, was diese unaussprechliche Beratungsorganisation, Genossenschaft, du darfst es nochmal sagen.
Dwarfs and Giants.
Ja, genau, danke. Zu bieten hat, das gebe ich euch in die Shownotes und wünsche euch eine gute Woche mit vielleicht ein bisschen Nachdenken über Arbeit und wie man das auch gut selber gestalten kann. Bis dahin, alles Liebe und Baba.